Ja, wir sind noch nicht alle Projekte da, aber es haben schon so viele Aufstellungen genommen, die wollen wir jetzt auch nicht länger hier stehen lassen. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach und Sie haben die Bühne.
Okay.
Die Zeit läuft.
Also mein Name ist Julian Langenhagen, wie Sie sehen, und ich möchte das Projekt Backup vorstellen, und wie Sie auf der Folie lesen können, geht es hier um ein Lerntool mit Gamification-Elementen. Ich komme vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften und es geht um Accounting. Warum Backup? Also wo kommt denn der Name her? Das Kürzel der Veranstaltung bei uns ist BAC, also das steht für Basiskurs Accounting. Also da kommt der erste Teil her. Das ist eine Bachelor-Vorlesung im dritten oder vierten Semester mit 600 Studierenden. Und warum ab? Also ab Englisch nach oben, das ist hoffentlich die Entwicklung der Studierenden, also dass sie besser werden, dass sie begeisterter sind für die Veranstaltung. Und aus den beiden Begriffen wurde eben bei uns Backup, und Backup im Englischen ist es ja auch ein Begriff, und das ist quasi auch eine Funktion der App, dass es ein Accounting-Backup in der Hosentasche quasi ist. Um was geht es bei uns? Also grundsätzlich hat die App einen Fragenkatalog zur Veranstaltung mit direktem Feedback. Das haben wir eben schon gehört, dass das eben wichtig ist, dass man Feedback bekommt. Das kann man bei uns auch in Form von Ranglisten oder Fortschrittsbalken, dass eben die Studierenden sehen, wo befinden sie sich gerade in ihrem Lernerfolg. Und sie können auch bestimmte Elemente freischalten und sich eigene Ziele setzen. Jetzt zum Beispiel gerade, dass man vielleicht bis Weihnachten die ganzen Aufgaben gelöst hat. Und das sind ein paar Eindrücke aus der Testphase, ein paar Screenshots. Und wenn Sie wissen wollen, was da genau drauf zu sehen ist, dann kommen Sie gerne zu mir an den Stand gleich.
Hallo, ich bin Jonas Sassenhagen. Ich habe im letzten Jahr versucht, Psychologen Python beizubringen. Python ist eine Programmiersprache für die Leute, die gerade gelacht haben. Und das ist, obwohl Psychologen natürlich total schlau und sowas sind, ist es insofern herausfordernd, dass sie selegiert sind danach, dass sie mehr so die Soft-Skill-Menschen sind. Und was wir in der Praxis gemacht haben, ist, dass wir in jeder Stunde so ein Jupyter-Notebook durchgegangen sind. Das heißt, hier gibt es immer Code, darunter das Ergebnis des Codes, also sowohl grafische als auch statistische Ergebnisse beispielsweise und dann ausführliche Kommentare. Und das Notebook, das wir in einer Stunde entwickelt haben, habe ich dann um Hausaufgaben angereichert und den Studenten geschickt. Und nach der Veranstaltung zu Ende der Veranstaltung hat jeder Student ein eigenes Experiment programmiert, durchgeführt, Daten erhoben und in dieser Form grafisch und statistisch ausgewertet. Und Seminarsitzungen erstellten Notebooks, als auch die Ergebnisse befinden sich auf GitHub als Repository, einfach weil das der Standard ist in der Neurowissenschafts-Community. Also das ist das Werkzeug, das wir sowieso die ganze Zeit benutzen und bilden so zusammen eine sehr schön abgeschlossene Selbstlernressource. Ich habe viel gelernt davon, das zu machen. Ich mache die Veranstaltung jetzt gerade nochmal und jetzt kann ich es viel besser als vorher. Aber sie hat sich auch als sehr hilfreich und nützlich für die Studenten erwiesen. Manche haben davon schon Jobs bekommen oder es zumindest in ihren Arbeiten verwendet. Das einzige Problem ist die Skalierung, an der ich immer noch arbeite. Danke.
Hallo, mein Name ist Martin Stelte und ich präsentiere Ihnen heute Erklärvideos in den Geisteswissenschaften in 90 Sekunden. Wir wollen erstens kurze, modular aufgebaute Erklärvideos für die geisteswissenschaftliche Lehre produzieren, zweitens Lehrende befähigen, diese zu konzipieren, sie dabei unterstützen und vernetzen, und drittens diese als Lernmedium in den Geisteswissenschaften etablieren und evaluieren. Warum wollen wir das? Wenn wir das Leitbild digitale Lehre der Goethe-Universität ernst nehmen wollen, dann müssen wir auch darüber sprechen, was das jetzt für die konkreten Veranstaltungen bedeutet und was man eben im Zuge der Digitalisierung vielleicht neu denken muss, dass es eben nicht reicht, PDFs in OLAT einzustellen und das E-Learning zu nennen, dass man auch nicht einfach nur Lernmodule, Videos oder noch so tolle Inhalte online stellt, ohne sich dabei was zu überlegen. Wir wollen deswegen, dass man mal ein bisschen breiter darüber nachdenkt, mit welchen Tools, mit welchen Werkzeugen, mit welchen Inhalten man das machen kann und wie man eben diese Konzepte sinnvoll mit digitalen Inhalten verbinden kann, beziehungsweise auch mit den bestehenden Formaten. Das ist vielleicht hier in diesem Kreis trivial, aber universitätsweit betrachtet auf gar keinen Fall. In diesem Projekt wollen wir deswegen über diese Veränderungen sprechen. Wir wollen Inhalte produzieren, weil wir glauben, dass das nur sukzessive und durch interessengeleitete und fächerübergreifende Vernetzung möglich ist. Warum wir für Videos uns entschieden haben und wie das konkret aussieht, das erfahren Sie bei unserem Poster.
Ja. Sie haben nur ein PDF uns gegeben. Genau. Was ist dann die
Referenten? So, jetzt wird es dunkel nach so viel Weiß. Mein Name ist Ulrike Wolf vom Institut für Archäologische Wissenschaften und ich möchte Ihnen das neueste WBT präsentieren von unserem eCampus Altertum. Und auf der zweiten Folie wollte ich erzählen, dass für sehr viele Studierende der fachlich korrekte Umgang mit archäologischen Originalen ein Problem darstellt. Okay. Also das ist die zweite Folie, genau. Dann brauche ich jetzt nicht zu klicken, jetzt ist alles drauf. Und genau, der fachlich korrekte Umgang stellt ein Problem dar. Und in Referaten werden nämlich meist archäologische Objekte schon in den Referenzgruppen dargestellt. Die Typen werden gleich mit angeschrieben oder es werden so vereinfachte Bezeichnungen hinzugefügt. Und das sieht eines so ganz einfach aus, dass man sagt, okay, diese Lampe erkenne ich auch, dass die zu dieser Zeichnung gehörten zu diesem Typ. So, der, wie komme ich jetzt runter? Okay, das hier ist die Realität. Die Realität besteht aus einer sehr breiten Form von Formen, von Objektgrößen, von Erhaltungszuständen, von Materialien. Und da ist es wichtig, dass die Studierenden verstehen, wie man einen eigenen Kriterienkatalog erstellt. Also wie man Objekte anschaut, beschreibt und klassifiziert. Und deswegen ist dieses WBT-Formanalyse auch nicht dafür gedacht, um irgendwie tiefes Fachwissen zu vermitteln, sondern es geht um die Vermittlung von Medienkompetenz. Es soll selbstständig erarbeitet werden, diese formanalytischen Methoden, klarer Mehrwert. Und es soll eine intuitive Bedienung und ein hoher Praxisbezug sein. In diesem Fall sind es wirklich antike Lampen, die in diesem Modul bearbeitet werden. Und auch wenn jetzt dieses WBT exemplarisch für die Lampen ist, kann das, was dort erlernt wird, gleichermaßen natürlich auf andere archäologische Objekte, wie zum Beispiel Vasen oder Gemmen, angewandt werden. Ja, und gerne erzähle ich dann an Stand 4 noch mehr.
Schaut gut aus. Okay. Mein Name ist Martin Mund. Das Projekt ist zusammen mit Nils Bertschinger. Wir sind beide im Fachbereich Informatik und heißt Interaktive Exploration, Visualisierung von Algorithmen für maschinelles Lernen und Data Science. Und es gibt eine Anforderung an die Lehre, weil es viele Machine Learning und Data Science Algorithmen gibt, die sind mathematisch zu verstehen, praktisch zu verstehen und auch zu implementieren. Und in unserem Projekt wollen wir eben diese drei Sachen machen, durch interaktive Exploration der Parameter dieser Algorithmen, direkter Vergleich der Varianten und auch ein intuitives Verständnis mit eigenem Lerntempo. Genauer gesagt haben wir eine konzeptionelle Umsetzung von verschiedenen Klassen grundlegender Algorithmen des Machine Learning, zum Beispiel Regressionsalgorithmen, Optimierung mit Hilfe von Gradientenabstiegsverfahren, Sampling, Variationsverfahren. Wie gesagt, jede dieser Algorithmenklassen hat verschiedene Varianten und Auswirkungen von Parametern sind sehr interessant. Deswegen haben wir Jupyter-Notebooks gemacht, die als sozusagen Vorlesungsskript dienen, mit erklärenden Texten, Implementierung aller Algorithmen in Python und interaktiven Widgets zur Veranschaulichung. Das Ganze sieht dann so aus, wenn ich klicke, seht das hoffentlich. Genau, also wir haben ein Widget mit Parametern und man kann dort eben auf Play drücken, die Parameter ändern und eben man sieht, was passiert, wenn man bestimmte Entscheidungen trifft, um diese Algorithmen vergleichen zu können. So, ja, dazu gibt es eine Demo bei Nummer 5 und will noch dazu sagen, dass wir das Ganze Open Source haben und es keine Installation benötigt, weil wir das frei zugänglich haben wollen. Dankeschön.
Guten Tag, mein Name ist Knut Krellner, ich komme aus dem Fachbereich Physik und ich stelle Ihnen ein E-Learning-Projekt im physikalischen Anfängerpraktikum vor. Was ist das Physikpraktikum auf dem Campus Riedberg? Das ist ein grundständiges Praktikum. Es sind sehr viele Studierende involviert, 400 pro Semester. Und da gibt es jedes Semester 4000 PDF-Protokolle, die korrigiert werden und abgegeben werden. Aus allen naturwissenschaftsnahen Fachbereichen kommen die Studierenden. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir mithilfe E-Learning die Dinge optimieren? Und zum einen haben wir den Ablauf optimiert, indem wir das Ganze in einem OLAT-Kurs eingebettet haben. Wir haben versucht, die Vorbereitung der Studierenden zu optimieren, indem wir Videos hergestellt haben, die den Einstieg in die jeweiligen physikalischen Experimente erleichtern. Und damit die Vorbereitung auch gelingt, haben wir den Eingangstest optimiert als Online-Quiz, der am Tag vorher abläuft. Und diese drei Module sind die Bausteine für unser E-Learning. Und Hauptaufgabe war die Produktion der Videos. Das ist in Zusammenarbeit mit Riedberg TV entstanden, auch ein Projekt der Goethe-Universität. Und am Posterstand zeigen wir Ihnen sowohl den OLAT-Kurs, wenn Sie Interesse haben an den Videos und die Quizze. Und besonders bin ich auf Ihr Input angewiesen, weil wir nächste Woche in eine neue Drehphase gehen. Da drehen wir 6 weitere Videos. Also wenn Sie Input haben, kommen Sie gern vorbei. Danke.
Schönen guten Tag, mein Name ist Stefanie Mühlenfeld, ich bin Altgermanistin und gebe Einführungen ins Mittelhochdeutsche. Unser Kurs Mittelhochdeutsch lernbar zielt vor allem darauf ab, unsere Kurse ein bisschen zu verschlanken, weil ein enorm großes Lernstoffpensum in diesen Einführungskursen eben herrscht. In den Einführungen müssen nämlich die sprachlichen Grundkenntnisse vermittelt werden. Dann muss eben auch der Umgang mit vormodernen Texten, Arbeitsweisen, Frageformen und Methoden eingeübt werden. Und schließlich muss auch ein kommunikationsgeschichtlicher Überblick gegeben werden. Das E-Learning-Konzept wird nicht alleine von der Frankfurter Uni getragen. Wir sind in Kooperation mit den Universitäten Bochum und Mainz. Was aber ein Alleinstellungsmerkmal unseres Kurses ist, wir wollen uns vor allem auf paläographische und kodikologische Fragen konzentrieren. Wie eine Übung genau aussehen kann, habe ich Ihnen hier kurz mal abgebildet. Also das ist eine Handschrift aus dem 13. Jahrhundert, der Parsival von Wolfram von Eschenbach. Und die Studierenden sollen hier also transkribieren. Hier die ersten Verse heißen, ist Zweifel Herzen nach Gebur? Also wenn Zweifel nah bei dem Herzen wohnt. Und wenn der Studierende das dann richtig transkribiert, dann kommen hier so Icons. Also wie zum Beispiel hier ein Herz oder hier im weiteren Textverlauf ist von der Farbe der Elster die Rede. Ja, dann kommt eine Elster oder von einem aufgescheuchten Hasen. Dann wird hier so ein Hase eingeblendet. Genau, was wollen wir damit erreichen? Ach so, die Studierenden können sich das natürlich auch anhören im Anschluss. Erreichen wollen wir damit, dass die Präsenzlehre ein bisschen verschlankt wird, wie gesagt, damit wir mehr Übersetzungsübungen machen können. Wir wollen die Motivation der Studierenden fördern und durch kleine Erklärvideos wollen wir eben die Nachbereitung des Stoffs erleichtern. Vielen Dank.
Ja, hallo, mein Name ist Philipp Türmer, ich bin vom Lehrstuhl Steuerrecht und Zivilrecht hier bei den Rechtswissenschaften und wir sind auf ein Problem gestoßen, nämlich dass die Juristen keine Vorstellung davon haben, wie Buchführung und Bilanzierung funktioniert. Das ist aber leider sehr wichtig, um wirtschaftlich komplexe Lebenssachverhalte heutzutage verstehen zu können und auch lösen zu können und auch um erfolgreich in den Lehrveranstaltungen teilnehmen zu können. Diese ganzen Kenntnisse werden einfach nicht vermittelt im Rahmen der Vorlesung und leider ist da auch die Zeit oft nicht da. Deswegen haben wir gedacht, wir programmieren eine App bzw. ein System, das auf Juristen zugeschnitten ist und die Juristen ungefähr da abholen soll, wo sie eh stehen, nämlich in den Strukturen, in denen sie denken. Und da eignen sich die Grundsätze der Buchführung und Bilanzierung gut für, da das alles sehr strukturiert und schematisch funktioniert. Diese Web-App, die wir programmieren, soll sich diesem Verständnis gewissermaßen unterordnen, also den Juristen dort abholen. Wir haben uns überlegt, wie machen wir das am besten? Wir sind am Ende bei einer Web-App geblieben, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu einer Mobile-App, weil das Ganze einfach Platz benötigt. Und haben uns letztendlich für eine PHP-Anwendung entschieden, die online läuft, das heißt auch von überall zugänglich ist. Diese Web-App soll fester Bestandteil werden der Veranstaltung und auch Zulassungsvoraussetzung beispielsweise für die Abschlussklausur. Vielen Dank. Ein kurzer Aufruf in eigener Sache vielleicht noch. Wir suchen Studierende, die gute Programmierkenntnisse haben, die bei uns am Lehrstuhl eventuell einsteigen können. Das heißt, wir haben eine Stelle zu besetzen. Wer also jemanden kennt, am liebsten jemanden in einem sehr jungen Semester, damit er lange noch erhalten bleiben kann.
Gut, als nächstes wäre Nummer 9 dran, die ist aber leider nicht anwesend. Das heißt, das Video spielen wir später ab. Wir machen weiter mit der Nummer 10. Ich habe wieder ein anderes Format. Schauen wir mal, ob das passt. Ich müsste runterscrollen.
Wir sind vom Projekt Unicus. Unicus steht für universeller Fragestandard und es dient dazu, Fragen plattform- und fachbereichsübergreifend zu erstellen, editieren und darzustellen. Somit ist es unterschiedlichen Plattformen und Fachbereichen möglich, sich die Fragen untereinander auszutauschen. Unser erster Anwendungsfall war E-Learning Mathematik. Hier sehen Sie die Erstellungssicht einer Frage. Da ist es möglich, eine Multiple-Choice- oder eine Single-Choice-Frage zu erstellen, die dann in einem Video eingebunden wird. Wenn in dem Video nun der Zeitpunkt erreicht ist, wird die Frage angezeigt. Man hat dann die Möglichkeit, die Frage zu beantworten, das Video fortzuführen oder ein Kapitel zurückzuspringen, um sich das Ganze nochmal anzuschauen.
Genau. Das ist jetzt nochmal die Ansicht für das Projekt Backup, der andere Anwendungsfall. Und für uns war es wichtig, dass die Nutzerfreundlichkeit gut ist und dementsprechend man so viele Fragen wie möglich in kürzester Zeit erstellen kann. Wichtig ist auch die Kompatibilität. Es gibt den Q2i-Standard, der weit bekannt ist und wir sind mit Unicus im Bereich Multiple und Single Choice kompatibel. Wer alles dabei ist, das ist zum einen E-Learning Mathematik, drei Self- bzw. Elf-Projekte, eGebra, Backup und Geomat und ein externes Projekt.
Hallo, mein Name ist Laura Makielski und ich bin von The Article hier. The Article ist ein Blog für Kunstwissenschaft. Durch studentische Initiative des Kunstgeschichtlichen Instituts der Goethe-Universität entstanden sind wir seit dem Herbst 2017 online und haben seitdem eine wachsende Leserschaft. Wir bieten jungen Autoren und Autorinnen aller kunstwissenschaftlicher Disziplinen eine Plattform, eigene Interessensschwerpunkte jenseits des universitären Rahmens auszubauen und einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Ähnliche Projekte findet man in diesem Bereich kaum. Ganz dem Zeitgeist der digitalen Revolution entsprechend hat die Digitalisierung auch in den Geisteswissenschaften Einzug gehalten. Selbst in den recht akademischen Kunstwissenschaften oder beziehungsweise auch Kunstgeschichte sind erste Spuren der Digital Humanities zu erkennen. Daran will unser Projekt anknüpfen und diese festigen. Wir vermitteln Kompetenzen, die in der Lehre bislang kaum im Fokus standen, wie etwa digitales Publizieren in Form von Blogartikeln, die trotz des Mediums ihren wissenschaftlichen Anspruch in keinster Weise einbüßen. Möglichst früh gilt es für angehende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die eigene Publikationsliste zu füllen und sich in einem zunehmend digitalen Welt einen Digital Footprint zuzulegen. Das wollen wir Studierenden und Nachwuchswissenschaftlern unabhängig vom akademischen Grad und dem dafür normalerweise relevanten Studienabschluss ermöglichen.
unser Projekt heißt MEGA, Make E-Learning Great Again. Und wir sind ein studentisches E-Learning-Netzwerk und unsere Kernpunkte sind vor allem die Vernetzung und die Vermittlung von Jobs, zum Beispiel in Form einer Stellenbörse, wie zum Beispiel der PHP-Entwickler, den Sie da suchen, oder eine Projektdatenbank, um einen Überblick zu kriegen oder Starthilfe zu leisten für ja, Self- und Elf-Projekte. Ja, kommen wir zur Vernetzung. Da haben wir jeden Monat einen Stammtisch. Da haben wir auch den Herrn Professor Draxler eingeladen. Die Protokolle finden Sie unter mega.university zu den Stammtischen. Dann gibt es jede Woche Coding-Sessions, wo wir technischen Support anbieten, für die Probleme haben und wo wir gemeinsam an E-Learning-Projekten arbeiten, auch wirklich was entwickeln. Also wenn Sie da Probleme haben technisch, kommen Sie einfach vorbei. Und hier sehen Sie zum Beispiel die Visualisierung der E-Learning-Daten, also der Projektdatenbank. Sie können hier zum Beispiel sehen, hier ist Self, hier sind die Projekte aufgelistet, Elf, die ist natürlich noch nicht vollständig, aber die wollen wir so vollständig machen, dass man in einer Sicht alles sehen kann und die Dinge miteinander zuordnen kann. Dann waren wir vor einigen Wochen beim Hochschulentwicklungsforum und hatten eine Diskussion über Digitalisierung und Bildung und konnten ja einen Artikel bzw. eine Erwähnung im Goethe-Spektrum ergattern. Und zum Ausblick, für uns ist es wichtig, dass wir studentische Interessen vertreten und auch Quervernetzung fördern, wie zum Beispiel ein Projekt, was wir Digital Content Lab nennen, was wir fördern wollen, wo es genau darum geht, dass Lernstudierende lernen, wie man digitalen Content produziert, gemeinsam mit Informatikern. Das, was heute auch das Thema war, das, worum wir uns kümmern wollen. Genau.
Mein Name ist Matthias Lutte vom Fachbereich 12. Mit unserer App versetzen wir Frankfurt ins Mathefieber. Die Bild-Zeitung schreibt, Uni entwickelt neue Rechen-App für Smartphone. Es ist wie immer, Bild versteht nicht ganz, worum es geht. Denn rechnen kann unsere Mathe-App überhaupt nicht. Unsere App ist ein Zwei-Komponenten-System. Die erste Komponente ist ein Webportal, das als Kommandozentrale dient. Mit diesem Webportal ist eine Datenbank verbunden, bei der man als registrierter User Mathematikaufgaben hinterlegen und recherchieren kann. Alle diese Aufgaben müssen an Objekten, Plätzen oder Situationen in der realen Welt durch Geolocation verbunden sein. Entsprechend anwendungsnah und kreativ sind auch diese Aufgaben. Unsere Forschungen zeigen, dass Schülerinnen und Schüler motivierter und besser lernen, wenn sie mit solchen Aufgaben Mathe draußen machen. Die zweite Komponente ist unsere MathCityMap-App. Mit dieser App können Sie Aufgaben aus dem Webportal in Form von Routen abgerufen werden. Diese Routen hat die Lehrkraft vorher für seine Klasse oder eine andere Zielgruppe am Webportal zusammengestellt. Die Schüler laufen mit Hilfe der App Aufgabe für Aufgabe ab. Die App gibt ihnen unmittelbares Feedback zur Lösung und bei Bedarf können Lösungshinweise abgerufen werden. Der Schüler entlässt die Schülergruppen mit dem Smartphone in die Freiheit. Dadurch gibt er sehr viel Kontrolle ab. Mit dem digitalen Klassenzimmer holen wir pädagogische Kontrolle zurück. Durch das digitale Klassenzimmer weiß die Lehrkraft, wo sich die Schüler befinden. Er kann bei Bedarf die Schüler chatten, er sieht, welche Aufgaben gerade gelöst werden und er sieht den kompletten Lösungsverlauf. Unsere Aufgabe wird es sein, diese und weitere Features des digitalen Klassenzimmers im Rahmen von Mathematikunterricht zu evaluieren, zu erforschen und weiterzuentwickeln. Wir laden alle dazu ein, am Stand 13 mitzuarbeiten. Danke.
Mit den Pfeiltasten leider runter.
Scrollen.
Genau, richtig.
Okay. Gut. Mein Name ist Hilja Droste, ich bin Kunsthistorikerin und zusammen mit zwei Kolleginnen aus der Fachgeschichte, nämlich Gabriele Annas und Petra Kozzola, habe ich im letzten Wintersemester eine interdisziplinäre Lehrveranstaltung angeboten, im Rahmen dessen Studierende interaktive Stadtführungen konzipiert haben. Neben den ganz klassischen Lernzielen, nämlich inhaltlich, dass die Studierenden auch etwas über den mittelalterlichen Frankfurt kennenlernen und daraus Inhalte erarbeiten, sollten die Studierenden auch professionelle Schreibfertigkeiten üben und auch weitere außeruniversitäre Institutionen kennenlernen, die als potenzielle Arbeitgeber zu Fragen kommen. Die Studierenden bekamen von uns die Aufgabe, eine interaktive Stadtführung zu konzipieren für kunsthistorisch interessiertes Publikum. Und anstatt dieser klassischen Stadtführungen, wo man ganz additiv verschiedene Sehenswürdigkeiten präsentiert wird, sollten die Studierenden sich ganz auf einen bestimmten Aspekt von dem mittelalterlichen Frankfurt konzentrieren. Als digitale Grundlage hatten wir den Action Bound gewählt und einfach deswegen, es ist sehr leicht zu bedienen, sowohl für die Nutzer wie für das Produktion. Und Action Bound bietet auch sehr viele Möglichkeiten, was die Medien angeht. Also neben Text und Bilder können auch Videodateien und Audiodateien mit dem Bound verbunden werden. Alles Weitere gibt es dann an dem Poster.
Unser Thema heißt digitale Barrierefreiheit und wir haben Ihnen zwei Beispiele mitgebracht, damit Sie einen Einblick bekommen, um was es sich handelt.
Hier sehen wir einen Demokurs, an dem ich Ihnen gerne ein paar wichtige Funktionen zeigen möchte. Der Navigationsbereich der Lernbar befindet sich hier oben. Ich sehe hier die einzelnen Seiten des Kurses und kann mich durch den Kurs klicken, indem ich diese beiden Pfeile benutze.
Wie Sie gesehen haben, haben Sie nichts gesehen. Sie haben gleich bemerkt, wie wichtig Bilder für uns sind. Aber auch wenn man keine Seheinschränkung oder Sehbehinderung hat, halten Online-Videos und andere digitale Medien weitere Hürden für uns bereit. Zum Beispiel wie hier ein Video ohne Ton. Dieses Beispiel kann nicht nur Menschen mit Behinderung betreffen, sondern kann jeden von uns betreffen. Stellen Sie sich vor, Sie sehen sich ein Video auf einer anderen Sprache an und können dem Inhalt nicht so schnell folgen. Oder Sie sitzen im Zug und haben keine Kopfhörer dabei, dann stehen Sie genauso vor einem Problem wie Personen, die die Sprache gar nicht oder schlecht hören können. Personen mit Behinderungen wollen genauso wie wir alle digitale Medien nutzen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema digitale Barrierefreiheit und freuen uns auf Ihren Besuch bei unserem Poster Nummer 15. Danke.
Ja. Guten Tag, mein Name ist Matthias Munsch und ich möchte Sie jetzt ganz analog in ein Projekt, in ein Konzept einführen, das auch stark in der digitalen Welt verortet ist. Und zwar ist das ein Begleitprogramm zur Vor- und Nachbereitung und Begleitung schulpraktischer Studien, also der schulischen Praxisphase von Lehramtsstudierenden, in meinem Fall für das Fach Englisch. Die digitalen Elemente sind eingebettet in ein Blended Learning Format aus klassischen Präsenzsitzungen und Lerneinheiten, die im autonomen Lernen stattfinden oder auch in Gruppenarbeiten. Das ist auch im Sinne eines Flipped Classroom. Und wann wird es so richtig digital? Natürlich bei diesen Lerneinheiten mit Lernbar konzipiert, aber das Ganze ermöglicht über eine moderne Lehre und Variation von Formaten auch auf der organisatorischen Ebene was Neues. Denn das 15-wöchige Praxissemester kann jetzt auch im Ausland absolviert werden, denn eine Begleitung ist gewährleistet durch das digitale Format. Unter anderem durch Videokonferenzen, Videoberatungsgespräche, durch Webinare. Manchmal, wenn wir das möglich machen können, Live-Schaltungen in den Unterricht vor Ort, also im Ausland, quasi ein virtueller Unterrichtsbesuch. Und Live-Schaltungen hierher in unsere Präsenzsitzungen. Aber auch ein begleitender Vigo-Kurs, die erwähnten Lerneinheiten mit Lernbar und ein E-Portfolio, das auf Mahara basiert. Näheres zeige ich Ihnen gerne an Stand 16.
Ich spiele
Ihnen jetzt einmal das Video von Poster 9 ab.
Hallo und herzlich willkommen zu meiner Poster-Session.
Leider. Ja, einen Moment. Das kriegen wir auch hin.
So. Kann ich nicht persönlich vor Ort sein. Daher stelle ich Ihnen mein Projekt Movie einfach in Videoform vor. Dabei produzieren Studierende im Rahmen eines bildungswissenschaftlichen Seminars Lehrvideos nach dem Prinzip Lernen durch Lehren. Ziel ist es, dass Studierende den Videoerstellungsprozess kennenlernen und selbst erleben. Sie sollen in Gruppen arbeiten, mit Software umgehen und über die Potenziale bzw. Herausforderungen im Kontext Schule diskutieren. Auch die Einsatzmöglichkeiten der Videonutzung in der Schule insgesamt werden reflektiert. Die bildungswissenschaftlichen Themen der Videos sind beispielsweise Prinzipien zum Lernen mit Multimedia nach Meyer, die Cognitive Load Theory, Gamification, Leistungsmotivation und vieles mehr. Zielgruppe der Videos sind die Peers und zukünftige Studierende. Zur Organisation der Lehrveranstaltung. Auf einen kurzen ersten Termin zur Einführung folgen 4 Samstage. Dabei wird sukzessive am Portfolio gearbeitet und der Lernprozess methodisch durch Beratung und Feedback unterstützt. Am ersten vollen Tag des Blog-Seminars bildeten die Studierenden interessengeleitete Teams. Darauf folgte die Ausarbeitung ihres groben Plans, des Storyboards. Daneben erhielten die Studierenden Input zu Screencasts, deren Konzeption, Vorbereitung etc. Während des zweiten Seminartages erhielten die Studierenden eine Einführung in die Software Camtasia Studio und arbeiteten sich ein. Die Storyboards wurden verfeinert und erste Probeaufnahmen gemacht. Nachdem die Studierenden zu Hause ihren ersten Prototypen produziert hatten, wurde dieser am dritten Seminartag via Peer-Review-Verfahren genauer unter die Lupe genommen. Jedes Team verteilt und erhielt Feedback via Etherpad-Dokumente und Basis war der gemeinsam erarbeitete Kriterienkatalog. Da das Seminar bereits zu 2/3 geschafft ist, haben wir bereits evaluiert und hier sehen Sie ein paar Eindrücke, die ich auch nur teilen kann. So, die Zeit ist leider knapp. Kontaktieren Sie mich gerne per Mail und viel Spaß noch auf der Veranstaltung. Ich persönlich plane, im kommenden Wintersemester an dieses Format anzuknüpfen.